Guten Morgen. Ja, wenn die Erde bebt und nichts mehr steht, dann bist du mein Fels. Wir befinden uns in der Predigtserie durch die Endzeitrede, beziehungsweise in der Endzeitrede durch das Matthäus-Evangelium im Kapitel 24, 25, wer aufschlagen mag, und wollen uns heute das Gleichnis der anvertrauten Talente ansehen. Jesus, vielleicht brauche ich dann doch noch den, wie jedes Mal vergiss ich den, Dankeschön. Jesus bereitet seine Jünger in der Endzeitrede auf die Zeit nach seiner Himmelfahrt und bis zu seiner Wiederkunft vor. Und die Frage ist, was ist die Botschaft, die uns Jesus in diesen zwei Kapiteln mitgeben will? Was will er uns in diese schwierige Zeit als Kernbotschaft mitgeben? Ich glaube, es ist der Vers, den wir in Kapitel 24, 35 lesen. Himmel und Erde werden vergehen. Auf das bereitet Jesus seine Jünger schon vor, die ihm voll Stolz den Tempel zeigen. Und er sagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus weiß, dass er die Welt verlassen wird und die Jünger in einer wirklich schwierigen Zeit zurücklassen wird. Es wird kein Stein, wie gesagt, auf dem anderen bleiben. Alles wird vergehen. Die Schöpfung ist dem Untergang geweiht. Und was hilft in solchen düsteren Aussichten? Was gibt Stabilität, Sicherheit und festen Halt? Jesus will seine Jünger und damit uns ermutigen, in allen Dingen auf sein Wort und damit ihm persönlich zu vertrauen. Wie du persönlich zu Gottes Reden in seinem Wort, in der Bibel, reagierst, ist die wichtigste Frage des Lebens. Jesus ist das lebendige Wort. Es geht somit um nicht weniger als deine Beziehung zu ihm. Er ist der Erhalter und Schöpfer des Universums. Und diese Beziehung wurde von Anbeginn durch das Reden Gottes zu den Menschen initiiert. Und Gott gibt uns als sein Ebenbild die Fähigkeit, die Freiheit, aber auch die Verantwortung, auf dieses Reden zu reagieren. Ihm zu vertrauen, ihm zu glauben oder ihm nicht zu vertrauen, nicht zu glauben. Wenn wir also davon sprechen, dass wir an Jesus glauben, dann meinen wir damit eigentlich, dass wir Jesus als das lebendige Wort anerkennen und seinen Worten vertrauen. Zurück zur Endzeitrede. Was hilft den Jüngern, wenn sie jetzt, vielleicht könnte man das einblenden, das wird hilfreich sein, wenn wir das so quer durchgehen durch die bisherigen Textabschnitte, die wir uns angeschaut haben. Was hilft den Jüngern, wenn sie Verführung aller Art ausgesetzt sein werden? Sie müssen lernen, auf Gottes Wort zu vertrauen. Jeden Irrlehrer, der entlangkommt, so wie wir es in 1. Titus 11 lesen, mit der Wahrheit aus Gottes Wort den Mund stopfen. Sie müssen die Waffenrüstung Gottes, wie wir in Epheser 6 lesen, ergreifen und den geistlichen Kampf, sei es gegen das eigene Fleisch oder in der Welt, durch das Anwenden, Üben des Anwendens des Gottes Wortes kämpfen. Das hilft den Jüngern, wenn sie von Seuchen, Kriegen, Hungersnöten, Erdbeben hören und logischerweise erschrecken. Die Jünger sollen durch diese Ereignisse bestärkt werden, weil sich erfüllt, was Gott in seinem Wort schon lange Zeit voran angekündigt hat. In Lukas 21, 28 lesen wir, in Zeiten, wo wir vor Furcht vor diesen Dingen uns erschrecken, sollen wir unsere Häupter heben, weil unsere Erlösung nahe ist. Das hilft den Jüngern, wenn die Jahre ins Land ziehen und Jesus kommt noch immer nicht wieder. Jesus weiß, dass die Jünger lernen werden müssen, geduldig auszuharren. Aber was bedeutet das praktisch? Im Jakobusbrief lesen wir, dass Anfechtung Bewährung des Glaubens und damit Ausharren bewirkt. Das heißt, wenn wir Anfechtungen im Fleisch durch uns selbst, durch unsere Begierden oder durch die Welt erleben und üben, nach Gottes Wort zu handeln, sei es, dass wir stehen und bestehen in diesem Kampf oder fallen und die Gnade wieder neu ergreifen, dann erzieht uns die Gnade. In jedem Fall bewirkt es Ausharren. Ausharren und harren auf den Herrn. Was müssen die Jünger in der schlimmsten Zeit, in den letzten Tagen der Drangsal wissen? Jesus in seiner Fürsorge denkt auch an sie und gibt ihnen ganz konkrete Anweisungen. Sie müssen genau nach Gottes Wort handeln. Sie sollen sofort in die Berge fliehen, wenn sie vom Gräuel der Verwüstung in Jerusalem hören. Und dann werden sie errettet werden. Und er hat auch das bereits in seinem Wort, dem Propheten Daniel, hunderte Jahre voran angekündigt. Auch da ist Gottes Wort wieder der stabile Halt. Was müssen die Jünger, was müssen wir über Jesu Wiederkunft wissen? Wir dürfen uns auch darüber nicht in die Irre führen lassen. Es wird genau so passieren, wie Jesus es in seinem Wort vorhersagt. Es wird ein weltumspannendes Ereignis sein. Niemand kann sich dieser Wiederkunft zu dem Zeitpunkt entziehen und es gibt überhaupt keinen Grund, irgendjemandem zu folgen, der sagt, komm in die Wüste, komm in die Kammern. Jesus weiß, dass die Zeitspanne, die vor den Jüngern liegt, eine sehr lange ist. Und dass es die Gefahr gibt, dass man geistlich einschlaft, dass man nicht in seinem Auftrag, in seiner Berufung wandelt, dass man nicht in der wachen Erwartung auf die persönliche Begegnung mit ihm bleibt und deswegen will er zur Wachsamkeit aufrufen und ermahnen. Was hilft aber, wach zu bleiben, geistlich wach zu bleiben? Indem ich meine Gedanken, meine Sinne auf Jesus, auf Gottes Wort ausrichte und mich dadurch nähere und mich mit dem beschäftige. Vergangene Woche haben wir vom Gleichnis von den 10 Jungfrauen gelesen und schmerzvoll festgestellt, dass eben nur 5 der 10 Jungfrauen Öl in der Lampe hatten. Also selbst unter den Jüngern Jesu gibt es welche, die den Heiligen Geist nicht haben, weil sie Gottes Wort nicht vertrauen und dadurch für die Begegnung mit dem Bräutigam nicht bereit sind. Jesus will seine Jünger und damit beispielsweise eben auch Judas, der nicht an ihn glaubt, persönlich fragen, bist du bereit für meine Wiederkunft? Hast du Öl in der Lampe? Hast du den Heiligen Geist? Weil du mir vertraust. Wir sehen also, in all den vorangegangenen Texten der Endzeitrede geht es im Kern darum, wie wir mit seinem ewig bleibenden Wort umgehen und dass das unser stabiler und fester Halt sein kann und soll. Und heute schauen wir uns das Gleichnis der anvertrauten Talente an und auch da geht es im Kern um unseren Umgang mit Gottes Wort. Jesus rüttelt uns weiter wach und will uns einmahnen, ihr seid Botschafter, ihr seid meine Botschafter auf Erden. Die Gemeinde ist die Säule und der Wahrheit Grund in der Welt. Und ich will durch euch und mit euch die Welt mit meiner rettenden Botschaft erreichen. Jesus gibt die Verantwortung der Verwaltung und Weitergabe seines Wortes in die Hände der Jünger. Und im Umgang mit dieser anvertrauten Aufgabe wird leider auch wieder deutlich, wer wirklich seine Jünger sind und wer nicht. Lesen wir den Text gemeinsam, Matthäus 25, ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, vielleicht kann da jetzt jemand parallel durchklicken, genau, dann tun wir uns da leichter, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten eines, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat hinzu, der, die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente gegeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude des Herrn. Da trat auch der hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber der Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg, gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er im Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Jesus will uns mit einem bekannten Bild ein wichtiges Thema in einfacher Weise lehren. Er benutzt das Bild der Verwalterschaft, um uns auf unsere Aufgabe, unsere Berufung, unsere Bestimmung für die Zeit von seiner Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft vorzubereiten. Wenn wir im herkömmlichen Sinne von Verwalterschaft sprechen, dann gibt es da einen Eigentümer, der hat ein Gut, das er für eine Zeit lang einem Verwalter übergibt. Der Eigentümer übergibt dem Verwalter Rechte und Pflichten und achtet darauf, dass der Verwalter auch die zur Verwaltung erforderlichen Fähigkeiten hat. Nachdem die vereinbarte Zeit der Verwaltung abgelaufen ist, rechnet der Eigentümer mit dem Verwalter ab und übergibt ihm den Lohn für seine Dienste. In dem Gleichnis stellt sich Jesus uns als Eigentümer vor, der seine Jünger ruft und ihnen das Evangelium, Gottes Wort, in seiner ganzen Fülle, will ich dazu sagen, zur Verwaltung anvertraut. Jesus gibt seinen Jüngern einen klaren Auftrag und alle erforderlichen Fähigkeiten, die es braucht, um diesen Auftrag zu erfüllen. Wir lesen in dem Gleichnis auch von der Abrechnung. Jesus hält Gericht, wobei er jeden einzelnen Verwalter ruft und nach seinen Taten bewertet und ihnen entsprechend einen Lohn austeilt. Wenn wir ans Ende des Matthäus-Evangeliums gehen, lesen wir dort die letzten Worte Jesu an seine Jünger, in denen er sie für diesen Auftrag vorbereitet und ihnen diesen Auftrag in kurzen Worten zusammenfasst, bevor er in den Himmel auffährt. Er sagt zu ihnen, so geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Jesus verlässt die Erde und übergibt seinen Jüngern eben diese sehr klare Aufgabe. Und wie wir alle wissen, ist das eine sehr umfassende Aufgabe, die wir nicht alleine stemmen können. Es erfordert alle Dienstbereiche und alle Geistesgaben innerhalb der Gemeinde, um diesem Auftrag nachzukommen. Vielleicht wirst du in deinem Leben nie jemanden taufen, aber du bist in einem anderen Bereich an der Erfüllung dieses Auftrags beteiligt. Vielleicht betest du für eine Schwester oder einen Bruder, der gerade in großen geistlichen Kämpfen ist. Vielleicht lehrst du deine Kinder, indem du ihnen vor dem Schlafengehen Gottes Wort vorliest. Vielleicht hast du vergangene Woche die Gelegenheit gehabt, in der Arbeit oder bei den Nachbarn, von deinem Glauben an Jesus zu erzählen und ihn zu bezeugen. Vielleicht dienst du in der Gemeinde, richtest den Kaffee für die Zeit nach dem Gottesdienst und die Geschwister werden auch dadurch erbaut bei geistlichen Gesprächen. Die persönliche Frage an dich ist, was ist dein Anteil an diesem Auftrag? Um die Aufgabe, die Jesus uns anvertraut, vollumfänglich zu erfüllen, sind, wie gesagt, alle Glieder am Leib gefordert. Entsprechend der von Gott gegebenen Kraft teilt er unterschiedliche Aufgaben zu. Und es ist sehr wunderbar, dass wir nicht alle die gleiche Aufgabe bekommen und in der gleichen Weise diese Aufgabe erfüllen müssen. Er hat uns in Andersartigkeit geschaffen, unterschiedlich begabt, unterschiedlich im Charakter, in Kraft, in Fähigkeit und Art und Weise, diese Aufgaben auszufüllen. Und wir lesen in Römer 12, Vers 4, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Dass der Leib Christus, die Gemeinde, innerlich und äußerlich wächst, das ist das große Ziel, das ist der große Auftrag, den Jesus seinen Jüngern mit ihren unterschiedlichen Begabungen mitgibt und an dem sie mitgestalten dürfen. Wir dürfen und sollen, denke ich, die Unterschiedlichkeit, dass er eben dem einen 5, dem anderen 2 Talente anvertraut, Unterschiedlichkeit in Kraft, Unterschiedlichkeit in Gaben, Unterschiedlichkeit in Fähigkeiten als Bereicherung sehen und nicht als Kampf untereinander. Alle Jünger sollen sich beteiligen. Jeder wird in seiner Art, ich bin verleitet zu sagen, gebraucht. Jesus braucht dich nicht, das ist noch viel schöner. Er will dich, er will mit dir die Welt erreichen. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen mit. Wenn einer sich freut, dann freuen sich die anderen mit. Mir ist in der Vorbereitung auch sehr bewusst geworden, was für eine immense Verantwortung mit dieser Aufgabe einhergeht. Gottes Wort in die Welt tragen. Wir wissen aus Epheser 2, Vers 8, dass wir nur durch Glauben errettet werden können. Und nur durch Glauben Kinder Gottes und Jünger Jesu werden können. Wir wissen aus dem Römerbrief, Vers 10, Kapitel 17, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Somit ist es eine große Verantwortung als Botschafter Christi, sein Wort in Wahrheit und Klarheit und der ganzen Fülle weiterzugeben. Weil das die Basis für den Glauben der Hörer ist. Menschen werden also durch das Vertrauen, durch den Glauben auf das von den Jüngern verkündete Wort zu Kindern Gottes. Und daher müssen wir sehr darauf achten, dass wir Gottes Wort unverfälscht, nicht abgekürzt, unverwässert, in Klarheit, Reinheit und Wahrheit erkennen, erst einmal, danach streben, dass wir danach leben, dass unser Leben dem entspricht, was wir da lehren, und es auch lehren weiterzugeben. Und hier hat jeder auch eine Lehraufgabe, meine ich. Im Übrigen möchte ich da kurz einen Einschub machen. Das Thema der Männerfreizeit wird sein, Gottes Wort kennen, leben und lehren. Und ich möchte alle Männer jetzt schon einladen,